Besenwagen fährt durch Südfrankreich. Besenwagenbelegschaft wundert sich, warum das Feld stehen bleibt. Wir sehen nichts. Aber aus dem Tourfunk erfahren wir, dass andere Leute gern Besenwagen spielen wollten und die Seite verwechselt haben und sich dem Feld von vorne genähert haben. Okay, Problem. Aber wir haben jetzt auch ein Problem. Besenwagenplätze sind nämlich relativ limitiert und wir sind hier voll mit Hörerinnen und Hörern. Und jetzt stehen ca. 7 World Tour Teams vor der Tür in Vollbesetzung und wollen hier rein. Aber hey, wir haben bisher noch jeden ins Ziel gebracht. Also Durchsage, jeder nimmt jetzt noch einen Profi auf den Schoß. Dann läuft das und wir retten die Veranstaltung hier halbwegs. Warum das so ist, erklären wir gleich. Erstmal danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Cheers. Lass mal aufmachen hier den Shot. Ah, draußen Februar, schön Nebelsuppe. Aber erstmal anstoßen mit dem Ingwer-Shot von Kloster Kitchen. Ja, das ist schon geil. So ein bisschen scharf, bisschen süß, so dass man direkt morgens online ist, auch wenn kein Licht draußen ist. Und das Schönste da drin sind eigentlich die Ingwerstückchen, die man so richtig fühlt im Mund, ein bisschen draufbeißen kann. Und warum heißt es Kloster Kitchen? Weil das Ganze aus einer ganz alten Klosterrezeptur übernommen ist.
Ja, die Ingwerstückchen machen auf jeden Fall den Unterschied aus. Schön so ein bisschen bissfest auch. Und ja, ich bin absolut kein Frühaufsteher, muss ich sagen. Ne? Also ich gehe relativ spät schlafen. So, und wenn man dann mal Frühtermine hat und dementsprechend wenig Schlaf bekommt, dann ist mir morgens immer so richtig schlecht. So, ne? Und dann ist so ein Lebensretter für mich, ist dann echt ein Ingwer-Shot. Ja? Schön erfrischend, diese Schärfe im Mund, ein bisschen drauf rumkauen. Da kann dann auch kein Kaffee dieser Welt mithalten. Und genauso gut, wie das morgens bei mir reinpasst, passt es perfekt eigentlich, wenn ich so nach dem Training nochmal irgendwie produktiv sein will. Ja, dann, bevor ich mich dann irgendwo hinsetze, nochmal so ein Shot, ist für mich wie so ein Kickstarter nach Bedarf eigentlich.
Ja, ihr wisst das schon, Andi, Paul und ich sind mittlerweile große Fans von Kloster Kitchen Ingwer Shots. Wenn du dir auch welche gönnen willst, dann nimm den Code Besenwagen und du bekommst 15% aufs ganze Sortiment. Es gibt 6 Geschmacksrichtungen. Classic, es gibt Kurkuma, das ist mein Favorite, Acai, Cranberry Meerrettich, Granatapfel und Ananas. Und sämtliche landwirtschaftlichen Zutaten in den Shots werden aus ökologischem Anbau gewonnen. Ihr werdet keinerlei Zucker in der Zutatenliste finden und wenn zusätzlich gesüßt wird, dann mit Agavendicksaft.
Ich habe so einen Shot auf Reisen immer super oft dabei. Gibt es in verschiedenen Größen. Man kann sich das ganze Sortiment von Kloster Kitchen auf deren Seite mal anschauen. Geht dazu einfach auf klosterkitchen.de und mit dem Code Besenwagen. Gibt es, wie gesagt, auch auf alles 15%. Man kann sich da einfach mal durchprobieren. Boxen, verschiedene Größen, verschiedene Geschmacksrichtungen. Die kleinen Dinger immer dabei, wenn ihr unterwegs seid. Ich kann es nur empfehlen. Den Link auf die Homepage von Kloster Kitchen, alle Infos und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Cheers. Welchen Profi würdet ihr am liebsten auf den Schoß nehmen?
Ja, das habe ich mir auch gedacht beim Anleitungsschreiben.
Also ich würde freiwillig Mats Petersen nehmen, weil es wahrscheinlich, also ich glaube, das wird wehtun, weil der auch nicht so leicht ist, so wie der aussieht. Es ist auf jeden Fall kein Fliegengewicht.
So aus, der ist nicht so schwer.
Ja, aber.
Aber ich würde auch tendenziell eher einen Leichen nehmen wollen.
Der ist kein David Godu oder sowas.
Aber bei Bezeg sind schon auch eher so schwere Leute am Start.
Aber ich glaube, der wird die ganze Zeit, wäre, glaube ich, lustig. Der wäre relativ viele Schimpfwörter, also aufnehmen könnte man es nicht, weil dann gibt es ein Dauergepiepe sehr wahrscheinlich. Aber.
Ja, habt ihr das Interview von ihm gelesen, was er zu seiner Saison gegeben hat? Und er meinte. Ja, Sanremo ist ein Scheißrennen.
Petersen, oder?
Ja. Und dann hat er, ich weiß gar nicht, mit wem er das Interview gemacht hat, ich glaube Daniel Benson. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn du es gewinnen würdest, dann ist es bestimmt kein Scheißrennen mehr. Und dann meinte er ja doch.
Aber
ich kann euch sagen, also er meinte auch immer, sobald das einmal gewonnen hat, fährt er es nie wieder.
Ja, das ist bei mir wie mit Amber. Und aber ich muss sagen, ich mag Mats ja, aber da wurde er mir unsympathisch, weil da habe ich das Gefühl gehabt, er fährt nur Rad, um Erfolg zu haben, dass er gar keine Emotionen hat zu Radrennen. Aber wie kann man Sanremo?
Pauls absolutes Lieblingsrennen.
Nein, ich fand das auch langweilig, so zum Großteil. Aber das Finale hat immer entschädigt. Auch ich finde auch als Rennfahrer.
Ja, als Zuschauer.
Entschädigt. Nee, ja, auch als Radfahrer. Mir hat es Spaß gemacht.
Also ich kenne tatsächlich viele,
der kann ja sogar gewinnen.
Profis, die das Rennen nicht, weißt du, nicht gut finden.
Ja, dann müssen wir nochmal.
Also ich glaube, ja, er liebt schon seine Radrennen, also manche über alles, aber manche halt eben auch nicht.
Ja.
Ich zum Beispiel fand immer, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen will, aber es gibt ein deutsches Rennen, das fand ich immer super scheiße. Es hat öfter mal den Namen gewechselt.
Welches von den Vieren? Das Kölner bestimmt nicht.
Ah ja. Das hat öfters den Namen gewechselt. Achso, ja.
Gut, fast alle haben den Namen gewechselt wegen Sponsoren, aber.
Ja, wenn wir jetzt.
Es ist für mich immer noch charakterlos mittlerweile. Also.
Ja, das Problem.
Wenn der Turm da rumgegangen ist, dann war das auch sowas Besonderes, ne?
Richtig, und das ist ein Radrennen. Ich weiß nicht, ob wir diesem Radrennen so wehtun wollen, aber wir tun es trotzdem. So wie mit Bianchi letzte Woche. Entschuldigung nochmal an alle Bianchi-Lover da draußen, dass wir euer Herz.
Den einen.
Aber der hat uns sogar extra ein Foto geschickt.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Aber ja, ich finde, das ist so ein Radrennen, wo du dich fragst, warum man das in der Mitte überhaupt fährt, wenn es am Ende eh so endet, wie es endet. Weißt du, ich meine? Mhm. Also es ist so, du hast einen Höhepunkt.
Ja, hallo Leute, wir reden über Frankfurt-Eschborn.
Nee, gar nicht.
Nee, reden wir nicht. Wir reden über Eschborn-Frankfurt.
Richtig. Aber egal. Lass uns mal zu der, was wir jetzt ja als Rhythmus hier haben oder als jede Woche als erstes Thema, Zuschauer oder ZuhörerInnen.
Ja, Feedback. Also, wir haben jetzt kein so super detailliertes Feedback. Eigentlich viel Zustimmung. Unter anderem auch einer, der meinte so, er hat genau diese Metamorphose, die wir am Anfang besprochen haben, durchlaufen jetzt. War erst Radfahrer, dann ist er irgendwie laufen gegangen mit Kindern. Jetzt ist er bei High Rocks gelandet. und ansonsten, ja, also es gab noch so ein bisschen, LaPierre hat noch einer das Feedback gegeben. Ich gucke gerade mal, David. David hat Feedback gegeben, dass sie keine Garantie auf ihre Komponenten im Renneinsatz geben. Die schreiben zwar Race drauf, aber geben keine Garantie auf Race-Einsatz. Und das wäre Baumarkt. Also LaPierre auch in Baumarkt geschoben hier von unseren Hörern. Und ja, einer hat uns seinen Bianchi geschickt und wollte uns noch umstimmen.
Hat nicht funktioniert, leid.
Nein. Also ganz ehrlich, so, ich habe das in die Gruppe geschrieben. Seit Menschengedenken, seit Rennrad erfunden wurde, 300 vor Christus, war Vorbau nach oben das Hässlichste, was du machen konntest jemals. Egal, so wie du dir das Fahrrad hingebaut hast, wenn du Vorbau umgedreht hast, so nach oben, absolut Horror. Bianchi einfach jetzt serienmäßig, also das ist der Design-Move, Bianchi, Vorbau positiv zu machen.
Ja,
komme ich nicht mit. Ja, gut, also der komplette Rest ist auch schlimm.
Viele voll integrierte Vorbaulenkereinheiten sind ja ansteigend.
Ja, also, aber ich finde...
Aber nicht in dem Maße. Ja,
nee, also ich finde, man kann schon...
Das ist auch immer schlimm, aber da...
Aber jetzt gleich kommen die Argumente, aber die haben doch jetzt Radrennen gewonnen damit. Ja, gut, das Radrennen, wo niemand mehr gefahren ist.
War wenn noch 20 Leute. Der ist schon nicht so schlecht.
Ich weiß, dass der gut ist. Mann, ist einfach nur... Ey, am Ende, ich habe trotzdem im Herzen... Bianchi immer, hat immer einen Platz.
Marco Pantani fliegt auf seinem Bianchi durch.
Jetzt alle, die noch irgendwo in den 20ern sind, wer?
Ja. Den kennt doch jeder. Ganz ehrlich. Gut. Ah ja, ich habe hier noch was aufgeschrieben. Das hatte ich eigentlich für letzte Woche schon aufgeschrieben, aber da war ja die Folge Marathonlänge. Dann habe ich das weggelassen. Ich habe eine Werbeanzeige reingespült bekommen für Radsportbekleidung. Und so, jetzt wollte ich euch mal fragen, seit wann ungefähr war das so cool, bei Radsportbekleidungsherstellern so einfarbige Jerseys zu machen? So, wie lange gibt's das jetzt schon ungefähr?
Boah, ich würde sagen jetzt seit 3 Jahren oder so, was, 3, 4 Jahren.
Hä, hey, Rafa hat das doch schon vor 12 Jahren gemacht.
Oder du meinst jetzt diesen, also ja, Rafa macht es schon länger, aber diesen Trend jetzt gerade wieder, würde ich jetzt sagen, gibt's schon länger.
Ja, auf jeden Fall. So einfarbige Jerseys, man ist ja schon wieder zwischendrin ein bisschen davon weggegangen, hat es schon wieder so ein bisschen freakig, vereinsmäßiger gemacht und jetzt eventuell wieder zurück, aber ich habe eine Asos-Werbung reingespült bekommen und jetzt Asos ist jetzt zum ersten Mal im Leben einfach einfarbige so.
Na gut, aber da ist es aber auch Erdtöne. Eine News.
Das ist eine Innovation, wollte ich gerade sagen.
Sag ich ja. Also darauf will ich hinaus.
Ja, also es ist ja so, wie wenn. Ja, also Asus ist das beste Beispiel. Also Asus jetzt auf einmal noch einfarbig macht. Die haben ja sonst das Simpelste, was die hier hatten, waren ja das Logo einfach nur in schwarz-weiß auf dem Trikot.
Krass, weißt man, du? Sieht gar nicht mehr nach Asus aus. Könnte jetzt irgendwie
dann,
jede Brand
dann
sein,
dann
oder?
Dann hatten die noch dieses Fischgerät trotzdem auf dem. Diesen Hahnentritt auf dem Ärmel.
Ja.
Irgendein Scheiß war nämlich immer noch dran und jetzt haben sie es, glaube ich, zum ersten Mal wirklich einfarbig
gemacht. Das war ja kein richtiger Hahntritt, das war immer nur dieses Asos A so angeordnet.
Ja, genau.
Ja.
Eigentlich ganz cool.
Ja,
aber ja, guck mal, das könnte jetzt echt jedes, also ich bin gerade auf der Homepage von Asos, das könnte jedes Trikot sein, was die hier anhaben, oder? Also es könnte auch irgendwie eins von diesen Instagram, wir produzieren alles in China, Startups sein, die einfach nur über Online-Werbung verkaufen.
Was, wo ich mir aber schwer mit tue, ist die farbigen Taschen. Also farbig sind sie ja nicht, sind schwarz. Das
hast du die immer noch? Ich dachte, es wäre jetzt mal komplett einfarbig.
Nee, also zumindest alle, die ich jetzt hier gerade anklicke, die haben hinten dann die schwarzen Taschen. Also dieses Mili GT-Trikot.
Ja, so genau habe ich mir nicht angeguckt.
Ja. Na, wie auch immer.
Krass, ja, auf jeden Fall. Also so Schweiz konservativ, ne? Also
Revolution findet statt.
Jetzt so 12 Jahre später.
Wir können ja demnächst mal ein paar Bekleidungshersteller ranken. Die finde ich nämlich alle scheiße.
ja, Andi hier. Andi hat uns noch ein Video rumgeschickt. Andi wollte schon seit einem halben Jahr, dass ich eine Cycling-Crime-Episode über diesen Fall mache. Aber jetzt musst du die Geschichte erzählen. Ich hab dir diesen Wunsch nicht erzählt. Jack Bobridge.
Ja, also ich fand das gar nicht so witzig tatsächlich. War gar nicht witzig gemeint.
Genau.
Cycling Crime. Kam jetzt vorgestern, habe ich diesen Bericht entdeckt über Jack Bobridge. Der ist, glaube ich, ein Ticken jünger als ich. War aber mit mir so eine Altersklasse. Ja, also in der U23 sind wir sehr viele Rennen miteinander und gegeneinander gefahren. Waren auch je nach Terrain Konkurrenten. Und man hatte also automatisch irgendwie auch seinen Werdegang immer so ein bisschen mitverfolgt. Also so war das bei mir zumindest immer so. So Leute, die man so im Laufe der Zeit getroffen hat oder mit denen man mal so Berührungspunkte hatte. Vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, also wirklich, also die engere Konkurrenz quasi, die habe ich immer auf jeden Fall mitverfolgt, was die so getrieben haben. Und Jack Bobridge, um es kurz zu machen, hat auch relativ früh seine Karriere beendet. Also ich wusste damals aber nicht so genau, warum. War ja super erfolgreich, auch auf der Bahn. Und das Nächste, was ich dann eigentlich gehört habe, nachdem er aufgehört hat, dass er irgendwie in Australien verknackt wurde, weil er eben Drogen verkauft hat. Also wurde erwischt beim Dealen, so hieß es. Und jetzt war der wirklich 2,5 Jahre im Gefängnis und hat jetzt ein Interview gegeben mit einem, glaube ich, australischen Fernsehsender. Also er kommt doch aus Australien. Und war da sehr, sehr emotional und hat eigentlich erzählt, wie es so gelaufen ist in seiner Karriere. Also hat davon gesprochen, dass er so eine chronische Arthritis oder sowas dann irgendwie diagnostiziert bekommen hat und wirklich unter extremen Schmerzen litt.
Also
und
schon während seiner Karriere, schon so in ganz jungen Jahren.
Dass das so ein bisschen der Grund war, warum er sportlich dann nicht mehr auf dem Niveau bleiben konnte tatsächlich und hat dann, glaube ich, so ein bisschen als Ausweg aus dieser, also auch mit dem, ne, man, er wusste ja auch eine lange Zeit nicht, warum er jetzt diese Schmerzen hat etc. Und hat sich auf jeden Fall in Alkohol- und Drogenkonsum geflüchtet, schon während seiner Karriere.
Hat auch schon durch als Medikation relativ harte Medikamente verschrieben bekommen.
Genau, man hat auch, also es gibt quasi im Anti-Doping in der Regelung gibt es einmal eine Liste von Medikamenten, die man im Wettkampf verboten sind, und es gibt auch Mittel, die nur beziehungsweise die nicht außerhalb des Wettkampfs verboten sind. Und dazu gehören zum Beispiel auch die sogenannten Partydrogen. Und deswegen hat er anscheinend auch schon während seiner Karriere, also auch öfter mal auf Kokain zum Beispiel zurückgegriffen. Und nachdem er dann aufgehört hat mit dem Radsport, ging das eben so weiter. Er hat dann, glaube ich, im Fitnessstudio oder so, oder hat ein Fitnessstudio geleitet oder aufgemacht oder irgendwie so in der Fitnessbranche unterwegs und hat nach eigener Aussage auf jeden Fall immer groß eingekauft und es an seine Freunde weiterverteilt, aber ohne Profit zu machen. Da will ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen, weil ich da, wie gesagt, nur den Bericht gelesen habe und jetzt auch nicht mehr weiß. Und aber mich hat das schon echt so ein bisschen getroffen, den so zu sehen. Er sieht jetzt, also das letzte Mal habe ich den gesehen, das ist wahrscheinlich gute 15 Jahre her. Natürlich fit, austrainiert, jetzt so ein bisschen aufgequollen. Also ein ganz anderer Typ, kaum wieder zu erkennen. Hat eigentlich die ganze Zeit mit Tränen zu kämpfen in diesem Interview. So, und hat dann mir nochmal das erzählt, wie das so aus seiner Sicht alles passiert ist. Und das ist schon krass. Also der hat ja auch eigentlich nur vielleicht mal so ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen und es ging von wirklich einer der ja populärsten, erfolgreichsten Radsportler seines Landes zu ich bin nur noch auf Drogen unterwegs und komme ins Gefängnis, weil ich damit gehandelt habe. Ja, also schon krass und da habe ich mir und er hat so ein bisschen bemängelt, dass ihm seiner Meinung nach so ein bisschen der Support gefehlt hat in diesen Zeiten. Und auch das konnte ich ganz gut nachvollziehen, weil das auch zu der Zeit eigentlich im Radsport noch überhaupt kein Thema war. Also da war ganz klassisch, kommst du nicht damit klar, bist du nicht dafür gemacht. Ne? Also gerade so die mit mentaler Belastung umzugehen oder so, das wurde eher, wenn du das nicht konntest, wurde das als Schwäche angesehen. Und das hat sich zum Glück in letzter Zeit oder gerade in jüngster Entwicklung dazu ist eigentlich ganz, ganz positiv, dass immer mehr Teams eben ja mentale Trainer auch zur Seite stellen oder wirklich auch mit Psychologen arbeiten. Und ich finde das ja, auch
oder überhaupt gut auch
und
sensibel,
wichtig, dass das jetzt gibt.
Sensibler aber, dafür werden.
Ja, ja. In der Zeit, sage ich mal, wo wir damals aktiv waren, da war das eher noch so ein Tabu oder ja, im Gegenteil, also wenn du irgendwelche Probleme angedeutet hast, ist das negativ auf dich zurückgefallen. Dementsprechend haben sich auch viele gar nicht dazu geöffnet, ne, das anzusprechen. Und bei ihm ist es ganz offensichtlich nach hinten losgegangen und gibt es ja auch viele Beispiele eigentlich noch mehr, außer die jetzt nicht vielleicht im Gefängnis geendet sind, aber ne, Marco Pantani hat jetzt, glaube ich, auch massiv psychische Probleme gehabt, während oder am Ende seiner Karriere und danach, ja, und ist auch letztendlich an einer Überdosis Kokain gestorben. Und ja, das war schon ein bisschen schockierend auf jeden Fall, den da so zu sehen. Weil wie gesagt, also man hat ihn, ich habe ihn noch so in Erinnerung, wo wir so 20 waren ungefähr. Super netter Kerl auch. Aber da, ne, ist schon auch, ich glaube, der Radsport auch ist schon auch nochmal eine spezielle Sportart, was so die mentale Belastung angeht, ne? Und wie gesagt, so viele Teams bauen da gerade eine Struktur zu auf, gehen auch wirklich mit professionellen, ja, wie nennt man das, Institutionen, Agenturen, wie auch immer, die so den mentalen Aspekt im Sport, Leistungssport schon länger begleiten oder darin arbeiten, zur Hilfe. Also ich glaube, UNOX arbeitet da mit einem Projekt aus London zusammen. Und ja, ist auf jeden Fall heutzutage eigentlich eine ganz gute Entwicklung, die man da sieht. Weil ich finde, wie gesagt, Radsport ist schon nochmal, Profi-Radsport ist schon nochmal extrem in der Art und Weise, weil man so entwurzelt ist. Ja? Also man ist eigentlich ja den Großteil des Jahres losgelöst von seinem sozialen Umfeld. Also du, ne, mit dem ersten Trainingslager gehst du von zu Hause weg und kommst im Zweifel halt Wochen oder Monate später wieder. Und es ist halt so ein bisschen der Unterschied zu vielen Sportarten, die, ne, wo die Sportler einfach nach dem Training abends nach Hause kommen und wieder mit der Familie, mit den Freunden zusammen sind, sind halt Radprofis schon sehr viel mit sich alleine beschäftigt und sind ja auch Profis da drin in dem Sinne, ne, Probleme zu verdrängen oder Schmerz zu durchstehen. So, das ist ja auch ein Teil das, von dem, was du können musst, so ein bisschen. Und ja, es ist, glaube ich, schon kein, nicht so easy. So, und dass da jetzt so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird bei den Teams, dass Sportler damit arbeiten können, finde ich sehr gut. Und ich finde auch, dass, ne, ich war schon immer in den letzten Jahren sehr aktiv dabei, dass zum Beispiel den Fahrern, die wir vertreten, auch zu empfehlen. Ja, also gar nicht jetzt, wenn unbedingt nur ein Problem da ist, sondern auch so, weil ich finde, jeder, ne, du trainierst ja auch deinen Körper, warum sollst du nicht auch deinen Geist trainieren? Und das wird von vielen halt noch gar nicht so gesehen, aber ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, wo vielleicht nochmal auch ein Performance-Sprung in den nächsten Jahren möglich ist. Ne?
Ich meine, das Thema hatten wir jetzt ja schon unglaublich oft und ich finde es auch immer noch schade, rückblickend, dass wir in unserer Karriere halt nie so, also diese Offenheit nie da war und aber auch nie das Angebot wirklich bestand. Mhm. Also es war ja wirklich erst so, als ich als Sprecherleiter angefangen habe, oder so um 2019, 2020, wo es mehr ein Thema wurde und vorher ja wirklich ja komplett tabu. Ja.
Gut, das ist ja gesamtgesellschaftlich, ne? Also ja, dieser Switch, dass das psychische Erkrankungen überhaupt als normale Erkrankungen angesehen werden, der ist auch immer noch nicht geschafft.
Nee,
so, aber das ist langsam, geht das los.
Ja. Was in dem Fall aber wirklich halt krass ist, halt dieses Gefallen fallen werden lassen, so. Halt, der war, also bei uns in der Radsportblase, würde ich sagen, war der schon ein richtig guter Rennfahrer. Also ich meine, also wenn du bei Olympia mitfährst, vorne Straße und Bahn und sowas alles und war schon ein Ausnahmetalent. Ja, und wenn du dann so abrutscht und dich dann irgendwie auch dann keiner mehr irgendwie also richtig unterstützt, das ist schon. Das ist schon hart. Also,
genau das ist ja das Ding. Ne? Also sobald die Leistung abfällt, bist du eigentlich ersetzbar. Ne? Und da hat das ist jetzt auch vielleicht kein gutes Beispiel, der sich dafür schon immer, oder der schon immer, was du gesagt hat, war Filippo Pozzato tatsächlich. Mhm. Ne? Dass er wollte eigentlich immer nach eigener Aussage mal so ein Team machen, wo sie sich so um jeden Fahrer so wirklich gekümmert wird und man nicht nur schaut, okay, warum performt er jetzt nicht, trainiert er nicht richtig, ist er zu wenig, zu viel, ja, also so diese klassischen Merkmale werden da angeguckt, sondern eben, was ist denn vielleicht gerade sein Problem so dahinter? Und ja, da gibt es zum Glück heutzutage viele, viele Teams, die da, wie gesagt, schon sehr, sehr gut arbeiten oder das zumindest gerade einrichten, dass es sowas gibt. Aber eben zu unserer Zeit, und deswegen hat mich das so getroffen, weil es da gibt es ja einige Beispiele, wo es zum Glück ja nicht so ausgegangen ist, dass da am Ende einer ins Gefängnis gekommen ist oder noch schlimmer irgendwie sich das Leben genommen hat. Ja. Ist halt, man ist halt schon viel alleine. Ne? Das, was Paranormal auf die Trikots schreibt, fand ich schon immer irgendwie so ein bisschen unpassend. So für mich als ehemaligen Radprofi ist gar nicht so geil. Also für diejenigen, die so ein bisschen vom Alltag abschalten wollen, ein paar Stunden alleine auf dem Fahrrad, ist schön und gut. Aber wenn du so manchmal tagelang, also es ist so ein Running Gag bei mir und zwei alten Freunden, dass mich einer von denen mal angerufen hat und als wir so telefoniert haben, meine ich so, ich glaube, ich spreche gerade seit 3 Tagen das erste Mal, weil ich war so halt im Trainingslager alleine so und ich habe einfach, ja, mit wem soll ich sprechen, so, ne, also vielleicht so am Telefon, aber dann, wenn du schon, da hast du damals schon halt so irgendwie so Messenger, wo du halt ab und zu mal so ein bisschen Kontakt mit Leuten hattest, aber so wirklich gesprochen, glaube ich, war wie so ein Schweigekloster. Naja. Apropos mentale Gesundheit, ich war Radfahren. Jahreskilometer sind jetzt bei 60, nicht mehr bei 0. Richtig gut.
Nice.
Sind sozusagen, sind jetzt bei mir in den Büchern. Und als ich mir das hier aufgeschrieben habe für die Folge, kam mir eine neue Idee. Wir könnten anstatt dieses Fahrer-Bingo, könnten wir mal dieses Floskel-Bingo bei Radprofis spielen. Ja, also so typischer Social Media Post ist halt, das und das ist in the books. Ja? Oder ja. Close but no cigar, done and dusted. Teamcamp ist done and dusted. Habe ich jetzt wieder oft gelesen.
Können wir heute fragen, unseren Gast. Ich habe heute schon einen Podcast auf Schweizerdeutsch gehört.
Und? Hast du was verstanden?
Ja, klar. Schweizerdeutsch easy für mich. Belgisch kriege ich nicht hin.
Bevor unser Gästin hier hinzustößt, haben wir noch ein, zwei andere Themen. Oder Andi, wolltest du noch weiter berichten?
Nee. Ich könnte jetzt noch weiter so über Social Media von Radprofis reden, aber da können wir vielleicht nochmal separat machen.
Können wir nachher auch machen.
Zum Beispiel, dass so dieses obligatorische Bild von der Kaffeepause. Hat das eigentlich alle Radfahrenden da draußen dazu inspiriert, Kaffeepause zu machen? Also warum ist das eigentlich so ein Ding?
Ich finde also das gar
jeder,
kein Ding.
Der
ich verstehe das nicht. Ich verstehe das
ist
auch nicht.
Ist ja automatisch, das gehört dazu zu so einer Ausfahrt, dass man davor oder danach oder währenddessen halt irgendwie stundenlang im Café sitzt, oder? Also bei den meisten habe ich so das Gefühl.
Ja. Ich verderbe es mir gerne mit ein paar anderen Leuten, aber das müssen wir dann bitte in der separaten Folge machen und dann die volle Sendezeit ausnutzen. Das will ich jetzt einfach so nebenbei reinhauen.
Und Paywall machen.
Und Paywall, genau.
Okay, noch ein bisschen Profisport, bevor wir jetzt switchen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, dieses Étoile de Bessèges-Rennen war mal wieder. Das ist mir immer irgendwie so ein Rätsel, weil das plötzlich gefahren wird und ich irgendwie habe ich das noch nicht so richtig auf dem Kalender für mich, super früh, es ist in Europa und dann ist das irgendwie so Südfrankreich, aber irgendwie dann doch scheiß Wetter und kleine Straßen. Naja, war wohl in Vergangenheit schon so, aber blöderweise irgendwie mehrmals ein paar Autos auf die Rennstrecke gefahren, während Rennen lief, sind die Jungs alle ausgestiegen, zumindest nicht alle World Tour Teams, ne? Ich glaube, Alpecin ist noch weitergefahren oder so. Aber fast alle World Tour Teams.
Ja, alle, die Punkte brauchen, wurden natürlich weiter auf die Strecke geschickt, ne? Also.
Aber Alpecin braucht doch keine Punkte, oder?
Nee, bei denen weiß ich jetzt gar nicht. Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wer da jeweils die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, bei manchen hat es einfach die Teamleitung entschieden, dass sie da das nicht für sicher empfinden und da rausgehen, was ja auch okay ist, ne? Also kann ich gut nachvollziehen, weil ich finde so ein paar Sachen, wenn man ein Radrennen organisiert, und wir haben ja schon öfter über mangelnde Sicherheitsaspekte hier gesprochen, aber so ein grundsätzliches Ding sollte vielleicht sein, dass die Strecke zumindest frei von Autos ist, die, also es, man sieht es ja immer wieder, also parkende Autos, die da nicht sein sollten, gibt es ja zu oft noch, ja, aber dann so fahrender Verkehr auf der Strecke auch noch entgegengesetzt. Ich glaube, da muss man dann auch wirklich fairerweise sagen, dann sollte man da kein Radrennen veranstalten. So, wenn man das nicht sicherstellen kann, sorry, also dann finde ich, sind meiner Meinung nach die Teams da zu Recht ausgestiegen.
Ja, bin ich bei dir. Ich hatte da auch eine längere Diskussion mit jemandem drüber und ich finde es mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, der Fact, dass World Tour Teams einfach rausgehen können, wenn sie die Punkte nicht wollen. Also alle können ja eh aussteigen, also sie können ja alle machen, was sie wollen, aber die Konsequenzen von World Tour Teams sind relativ gering oder gar nicht da, weil die werden auch im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich wieder eingeladen. Oder zumindest haben die auf jeden Fall den viel längeren Hebel als jetzt ein KT-Team. Und ich finde es immer wieder schwierig, dass Sportler oder Sportlerinnen zum Teil selber entscheiden müssen, was sie da machen. Und dass es keine höhere Instanz gibt, die einfach allen so ein bisschen die Last abnimmt, entscheiden zu müssen. Weißt du, ich meine? Also, dass man sagt, das geht nicht. Und dann vor allen Dingen, Fahrer, Fahrerinnen werden bestraft mit Geldstrafen. Jetzt gibt es gelbe Karten, wo du irgendwie für Rennen aussetzen musst. Und ich habe es noch nie gehört, dass ein Rennen mal wirklich Konsequenzen spüren musste. Ja, also es ist so. Das passiert ja öfter, es ist jetzt ja nicht ein Einzelfall. Und da, die UCI ist so schwach oder die will halt auch nichts machen, wie auch immer. Und das ist halt nach so einem Rennen auch immer sofort wieder vergessen. Das gleiche auch mit den ganzen Stürzen, die wir in den letzten Jahren hatten, wo jetzt man dann auch kein Update gehört hat, welche Sicherheitsmaßnahmen wird es in Zukunft geben, damit vielleicht gestürzte FahrerInnen schneller auffindbar sind. All solche Dinge, das ist Gefühl, in diesem Sicherheitskosmos für uns Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die nicht bei der UCI arbeiten, hat man das Gefühl, es geht in keine Richtung so richtig voran. Und das ist halt echt eine ewig andauernde Debatte, ne? Also es ist halt, ich will nicht das Rennen aussterben, aber es kann auch nicht sein, dass du immer in irgendeiner Art und Weise dein Leben riskierst. Weil das tust du, wenn dir Auto entgegenkommt, die können ja alle zum Glück Rad fahren, aber das kann halt auch ganz böse enden und landet einer auf der Motorhaube. Weißt du? Also es geht auch schneller, als dir lieb ist. Und sowas darf halt einfach nicht passieren und es da keine Konsequenzen gibt für irgendwen, außer vielleicht für die, die stürzen oder für die Teams, die aussteigen und dann vielleicht nicht mehr eingeladen werden, finde ich halt schon irgendwie auch krass, ey. Also kann ich, also. Aber ja, das wäre jetzt ein UCI-Rent dann am Ende des Tages, weil die wären diejenigen, die was machen müssten.
Ja, du, also ich hoffe, dass da vielleicht noch was passiert, ne? Man weiß, bei der UCI malen die Mühlen sehr langsam. Vor allen Dingen hat man sich ja das Thema Sicherheit ganz groß auf die Fahne geschrieben, so, ne? Also gibt ja eigentlich kaum ein anderes Thema, was so im Zusammenhang mit Straßenrennen da gerade diskutiert wird. Und dann kommt halt sowas, ne? Also das ist schon, ja, das ist schon hart. Ja, ich habe
schon so den Eindruck, dass dieser Veranstalter da jetzt auf jeden Fall ein bisschen angezählt ist. Irgendwo.
Ja, also vielleicht wird er auch anders gestraft, dass halt auch Teams nicht mehr zurückkommen, ne?
Ja.
Kann ja auch sein. Also es ist ja nicht so, dass die da alle um eine Einladung kämpfen, sondern so ein Veranstalter von so einem recht relativ kleinen Rennen lebt ja eigentlich auch davon, dass er World Tour Mannschaften am Start hat, dass das Rennen im Fernsehen übertragen wird. Also das ist ja auch ein Wert, den der Veranstalter da hat.
Man will die ja auch nicht flicken, ne? Also ich meine, was Adam Hadson gesagt hat, größere Rennveranstalter sollten ihr Wissen nach unten weitergeben oder Konzept. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich der Fall sein muss oder relevant ist, keine Ahnung. Aber es ist, also ich finde es halt, da würde ich jetzt schon echt auch ein bisschen den Verband mehr in Verantwortung nehmen. Der muss halt sicherstellen, dass die Konzepte vom Veranstalter so gut sind, dass solche Dinge halt nicht passieren. Und das ist halt passiert, wo da jetzt in dem Fall niemand stand. Also hast du ja gesehen, wo das Auto herkam. Also klar, da würde ich jetzt, wenn ich keine Ahnung habe, was da los ist, würde ich sagen, da fahren halt einfach 100 Leute Fahrrad, weil du hast die nicht mehr gesehen, dann biegst du einfach ab. Du kannst ja dem Autofahrer auch keinen großen Vorwurf machen, wenn da niemand steht. Und das ist halt, das darf halt nicht passieren.
Gut, noch was weiteres Interessantes ist passiert, zumindest im Social-Media-Kosmos. Mal sehen, wie weit sich das auf andere Dinge ausweitet, aber Tadej Pogacar ist Wald von Arenberg gefahren mit Rennrad.
Zwei Dinge. Das eine können wir gleich drüber reden, aber sitzt denn nochmal höher als letztes Jahr?
Ich habe nicht genau geguckt.
Guck das Video bitte nochmal genau an, das ist so krass. Und ich habe es auch im Video von Lenny Kemner gesehen, nur von seinem Bein, wo der auch krass hoch sitzt. Also es sieht immer noch gut aus, aber die müssen mittlerweile nochmal kürzer gegangen sein von den Kurbeln, weil das, schau dir das mal an, das Video, ist echt interessant. Ja, und jetzt zudem gewinnt der Roubaix dieses Jahr.
Der fährt da überhaupt?
Ich glaube, der wollte uns alle nur flicken.
Ich würde auch sagen.
Ja, der hat sich wahrscheinlich irgendein Recon gemacht für irgendwas anderes. Keine Ahnung für was. Oder hat sich verfahren aus Monaco. Keine Ahnung. Aber wäre natürlich geil, wenn der Roubaix fahren würde, um ehrlich zu sein. Ich würde es feiern. Ich kann es mir auch, ich stelle mir vor, doch, vielleicht sagt er auch, ich will Roubaix fahren und versuchen zu gewinnen als Weltmeister.
Ich fand eher interessant, dass er jetzt auch gesagt hat, er will dieses Trikot nicht mehr abgeben. Das für mich einfach auch heißt, die nächsten 3 Jahre, denke ich mal, wird er das behalten, wenn nichts dazwischen kommt.
Ah ja, da sind wir wieder bei.
Vielleicht nicht 3 Jahre, aber so, ich glaube jetzt, wo auch immer die Weltmeisterschaft dieses Jahr stattfinden wird.
Ja, genau. Da sind wir nämlich bei dem Thema, was ich hier schon ein paar Mal vorbereiten wollte und dann nicht gemacht habe, auch heute wieder nicht. Eigentlich bin ich halbwegs informiert, aber Ruanda scheint irgendwelche Rebellen zu unterstützen, die im Kongo für Angst und Schrecken sorgen und für tote Menschen. Und ja, das Ganze könnte darin gipfeln, dass man sagt, man trägt die Weltmeisterschaft 2025 nicht dort aus. Was man sich tatsächlich auch vorstellen könnte im Moment. Ich habe dann gelesen, dass es diesen blöden Imola-Ausweichplan dann geben würde wieder. Das war auf jeden Fall lame. Die Covid-WM fand da statt auf einer Autorennstrecke, die man nicht sonderlich absperren muss.
Aber ohne Zuschauer, also vielleicht mit mehr Zuschauern.
Ja.
Ist ja vielleicht dann auch wieder was anderes, oder?
Ja, ich hätte es trotzdem gern da in Afrika gesehen.
Ja, klar, aber
Aber es ist jetzt auch noch nichts, irgendwie kein offizielles Statement gibt es dazu. Also es kann auch alles noch stattfinden. Mal schauen. Ja, sonst die Emirate-Rennen. Andi hat schon in die Folgenkarte geschrieben, relativ langweilig das Ganze. UAE habe ich mir zumindest die Frauentour eigentlich komplett angeschaut, die dann darin gegipfelt ist, dass Elisa Longo Borghini für Team UAE das Ganze klar gemacht hat und Jebel Hafid Bergankunft gewonnen hat, relativ ja, ohne Bedrängnis. Ist auch noch ich glaube, Silvia Persico ist noch Zweite geworden, auch vom UAE-Team. Antonia Niedermayer, gute Figur gemacht, Top 10 gefahren, war auch lange dabei. Erst ganz kurz vorm Ziel aus der Gruppe gedroppt worden. Kim LeCord, die verwirrt mich immer, weil ich glaube, mauritianische Meistertrikot sieht aus wie Weltmeistertrikot.
Ja, ja.
Mit Weltmeisterhelm. Ja. So, ist irgendwie...
Aber,
ist ein bisschen verboten eigentlich, aber...
Also ich habe das Rennen auch gesehen und ich habe immer noch keine Erklärung dafür, was das UAE-Team da eigentlich auf der zweiten Etappe gemacht hat. Also sie sind ja gefühlt einfach 100 Kilometer von vorne gefahren, um sich dann am Ende von ihren beiden Mitausreißerinnen absprinten zu lassen.
Ja, aber Werbung für dieses Fahrrad halt.
Ja, okay, aber also ich meine, du fährst da und bist mit drei jetzt auch echt starken Fahrerinnen da vorne drin. Du bist hier vielleicht dann auch sicher, egal ob wir jetzt hier die Etappe gewinnen oder nicht. GC werden wir schon holen hier gegen die beiden, die jetzt mit dabei sind. Aber du musst doch da am Ende mal versuchen, zumindest die Etappe zu gewinnen, oder? Ja, die sind einfach mal weitergefahren, haben Lorena Wiebes quasi 100 Kilometer den Sprint angezogen.
Tja, großartig. Dachte sich Lorena Wiebes.
Ja, Tour of Oman ist das langweilig. Weil ich habe mich erst richtig geärgert, so dass das schon wieder nicht irgendwie bei meinem Streaming-Anbieter
jetzt
hab ich
das gecheckt.
Bei meinem Streaming-Anbieter hier mir zur Verfügung gestellt wird, dass ich ja, mir das in einer nicht so hochauflösenden Version mit einer Sprache angucken kann, die ich verstehen kann. Und dann habe ich auf YouTube einen Livestream gefunden von einem Fernsehsender aus dem Oman. Habe ich natürlich kein Wort verstanden. Habe mir dann so ein bisschen das Rennen da angeguckt und es war wirklich also sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. Und ich bin eigentlich, ich mag ja auch langweilige Radrennen, aber das war wirklich so auch so diese, also immer
ich
diese
mag
Ausreißer,
die
da.
Also. Aber ist das nicht da, wo David Gaudu auch ganz gut fährt?
Ja, ja, also so das Finale kann man sich dann auch immer wieder angucken, aber die fahren halt da irgendwie den ganzen Tag spazieren, es haben irgendwelche Jungs da in der Ausreißergruppe, die da einfach so ein bisschen TV-Zeit haben wollen. Ja, und am Ende wird ein Finale gefahren, aber so, ich weiß auch nicht, also ich kann mir auch, also ja, für ein paar Teams ist es vielleicht schon irgendwie auch wichtig, da ein bisschen stattzufinden, aber so rein sportlich gesehen, weiß ich nicht. Da werden wieder einige zurückkommen und sich denken, hätte ich jetzt besser mal eine Woche noch richtig trainiert.
Ja.
Also es war schon früher so, ne, dass das so irgendwann, die Oman-Rundfahrt wurde irgendwann bei vielen Fahrern, sage ich mal, aus dem Kalender gestrichen, weil es einfach zu einfach war. Also ich bin da wirklich auch Etappen gefahren, ich hatte einen 100er Durchschnittspuls, ja, also so.
Ja, es war, ich weiß nicht, sind wir beide die ersten Austragungen gefahren? Der einzige harte Tag war wirklich
ja, dieser
Green Mountain.
Gelbe, grüne Berg da, ja.
Ja, genau.
Green Aber Mountain auch der, so, dann eierst du dahin, ja, mit, weiß ich nicht, 150 Watt im Schnitt so und dann fährst du am Ende nur diesen Berg rauf. Irgendwie. Und dann fährst du wieder runter.
Aber, was man sagen muss, ein schönes Land.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich fand's da echt mega geil und man kann da Skifahren. Ich weiß noch, als wir da gelandet sind damals, dass wir irgendwie alle so in Shorts und Leute so mit Skiern, also mit, so mit Ski-Equipment am Flughafen stand, so Amis. Da dachte ich, ja, wo wollen die denn hin? Da habe ich erstmal dann gegoogelt. Damals war ja noch so mit dem Handy, der war ja nicht so wie heute, dass man alles direkt googelt, sondern da war so ein bisschen umständlicher, musst gucken, ob du wirklich genug Megabyte hast und sowas. Da habe ich erstmal geguckt, ob man hier Skifahren kann und war dann sehr erstaunt. Aber war ein cooles Land. Oder ist ein cooles Land.
Ja, ja, wir kriegen nächste Woche wieder Live-Updates aus Emirates Tour, weil mein Freund Ben Zwiehoff, der muss da jetzt die Woche hinfliegen. Der war wohl.
Aber da fahren die schon Radrennen, oder Emirates?
Ja, ja, ich glaube schon. Aber jetzt auch nicht ja, jeden Tag.
Also das mehr
auf jeden Fall zwei Berge.
Kommt auch immer drauf an, wie da so das Wetter ist. Ich glaube auch, das Klima hat sich jetzt nicht positiv verändert für Radrennen in diesem Teil der Welt. Ja, früher war da noch richtig Wind. Immer.
Aber da jetzt nochmal eine Frage. Also Katar fand ich schon immer hart.
Ja.
Also ist Katar.
Da war ja auch immer Wind. Die hatten ja so diese Windturbinen da stehen, weißt du?
Ja, ja. Ja, ja, genau. Die sind mal neben uns hergefahren.
Gegen die Erderwärmung. Weißt du, ja, diese, genau. Diese Ventilatoren gegen die Erderwärmung hatten die doch da stehen.
Ja, wie heißt es bei uns? Das heißt bei uns die Schande? Nee, die.
So, ja, hier in Deutschland hat man nur optisch was dagegen, glaube ich.
Ja, genau.
Windräder der Schande.
Windräder der Schande, genau. Ich hoffe, die Leute verstehen das, aber die werden, ich hoffe, die haben diese.
Ich habe gewählt heute.
Heute schon gewählt?
Ich habe heute schon gewählt.
Ja, da freut sich die Alice.
Ist schon unterwegs.
Ja. Ey, ja. Also ganz kurz, ne? Ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, Andi hat heute wieder geschrieben und hat Fabian, unseren Techniker, gefragt, ob er mal das Internet ausstellen kann für ein paar Monate. Also so für anderthalb Jahre ungefähr. Weil heute Dienstag einfach auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, ich glaube, jetzt ist eh alles zu spät. Lass die einfach mal alle machen. Und wir sehen uns so in 10 Jahren wieder und gucken, wie dann die Lage da draußen ist.
Das dauert 15, 20, glaube ich.
Wo die jetzt alle gerade so abdrehen und jeder eben einfach nur noch alles macht und alles. Das ist ja.
Ich will gar nicht drüber nachdenken.
Gar nicht mehr drüber nachdenken. Okay. Ja, genau. Wählen nicht vergessen. Wann ist die Wahl, Basti?
23. Außer man hat Briefwahl beantragt, dann konnte man das heute schon machen.
Nee, ich kann bei mir mit Unterhose nicht, weil noch zu kalt. Wenn man Sommerwahl wählen will, könnt ihr das quasi machen.
Also bei mir geht mit Unterhose wählen.
Ist direkt neben der Eisdiele, wo es das Spaghetti-Eis gibt, ne?
Nee, die andere Richtung, die andere Ecke rum, aber wirklich direkt bei mir vor der Haustür. Das ist so geil. Da kann ich reinrollen morgens im Bett.
Ja. So, ich leite jetzt hier aber mal die Einladung weiter.
Bei der Oman-Rundfahrt wollte ich jetzt gerade noch drüber sprechen und ich hatte eigentlich gehofft, dass es nie passiert. Und unser Gast ist da eigentlich auch eine Pionierin in der Hinsicht. Aber es wurden jetzt die ersten Zeitfahrhelme im Straßenrennen gefahren. Also vielleicht nicht das erste Mal, aber das wird jetzt so ein Ding werden, oder?
Ja, und interessant, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man darf die nicht fahren, aber du darfst die fahren, wenn die einen bestimmten Maße haben.
Ja, genau.
Und die Giro-Zeitfahrhelme fallen da rein unter die Maße. Und das finde ich so krass interessant. Und ich habe schon eine E-Mail an Abus vorbereitet. Also es kann sein, dass die da bald eintrudelt bei denen. Dass ihr mich bei Anbahn auch mit Zeitfahrhelm seht. Nein.
Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film das ist. Also, ich sag mal so, Radfahren, das wurde ja auch sehr oft so ins Lächerliche gezogen, ne? So in der Popkultur. Mhm. Und das wurde dann immer so, eigentlich haben die immer so Rennradfahrer wie Triathleten angezogen und sich da sogar so ein bisschen drüber lustig gemacht, ne? Also immer mit so. Und
jetzt sehen sie wirklich so aus.
Und jetzt machen das die Leute auch noch und denken auch noch, also.
Das
nicht
ist,
nur die ganzen, also nicht, dass die ganzen Zeitfahrhelme jetzt so abgedreht sind, sondern jetzt fahren die auch noch im Straßenrennen mit Zeitfahrhelmen.
Ich werde dazu bald auch noch eine
Sag's euch, die kommen demnächst mit dem Vollvisier. Also
dazu wird's
die sind
auch
ja
eine
schon
Outside,
teilweise da, aber.
Eine Outside-Sonderfolge geben, weil ich habe auch Gravel ist das neue Triathlon. Und auf der Straße kann man ja froh sein, dass es noch gewisse Reglements gibt, die gewisse Dinge verbieten, aber im Gravel gibt es ja. Zumindest bei den Unbounds dieser Welt keine Regeln. Und
da lobe ich mir die Panormal-Bubble.
Da lobst du
die. So einen Scheiß machen die wenigstens nicht.
Ja,
die ziehen sich ein Halstuch an. Aber, also Paul, jetzt mal ernsthaft. Fährst du dann jetzt so Beinlinge mit so Wadenschützer,
was auch immer das ist,
was die im Triathlon machen?
Nein, erstmal ganz ehrlich, du kennst mich. Also ich gehe.
Sie kennen mich.
Ich habe jetzt gerade in Maloja entwickle ich gerade einen neuen Anzug und so. Also das heißt, ich versuche schon auch ein bisschen. Ganz Körper, genau. Ich versuche schon so ein bisschen auch Gains irgendwo rauszuholen, aber ich finde, es muss bis zu einer, zum ästhetischen, also es gibt so einen Knickpunkt. Und ich will in meinen letzten Jahren meiner professionellen Karriere als Radfahrer über diesen Knickpunkt nicht mehr hinausgehen. Ich muss, okay. Ich will noch versuchen, es mit mehr Training zu regulieren.
In Würde altern, meinst du?
In Würde altern, ja.
Ja, weil das, also.
Aber ja. ich, weil wir vorhin auch über Instagram-Accounts gesprochen haben, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute aus dem deutschsprachigen Raum, die sehe ich sehr bald über diesen Knickpunkt rübergehen. Sehr stark sogar. Ja, aber dann wird es wenigstens unterhaltsam. Von daher.
So, Besenwagen mal wieder in die Schweiz gefahren. Ein schöner Ort, du wirst mich gleich berichtigen, namens Schöfflisdorf. Ich weiß nicht, ob du da bist, aber wir begrüßen heute und ich würde sagen, schon mal wieder ein Stargast hier. Noemi Rück, hallo.
Hallo, danke vielmals.
Hallo.
Hallo. Erstmal Glückwunsch zum Ortsnamen.
Steht bei Pro Cycling Stats. Wo, bist du da auch wirklich? Oder?
Ja, da bin ich auch wirklich. Und sehr, gut ausgesprochen.
Sehr gut.
Wundervoll. Wo ist das genau? Also, wo kann man dich da verorten dann?
In Zürich, Kanton Zürich, in der Nähe von Steinmauer.
Okay. Ah, okay. Ja.
Steinmauer. Stefan. Bin ich früher immer Cross reingefahren.
Stefan Bissiger, oder?
Nein, Fabian Lienhardt. Stefan Bissiger ist von
Lienhardt. Bingo.
Und Thurgau, ja.
Den Ort haben wir doch schon mal gehört hier auf jeden Fall. Fabian Lienhardt. Ja, ich habe heute Morgen schon Podcast mit dir auf Schweizerdeutsch gehört. War eigentlich easy zu verstehen, aber tatsächlich gar nicht so viel Infos, die ich jetzt hier mitnehmen konnte. Also wir müssen die ganzen Fragen auf jeden Fall selber stellen, die mich interessieren.
Ah ja, welchen hast du gehört?
Gute Frage. Den Namen habe ich mir gar nicht gemerkt. Auf jeden Fall von letztem Jahr Januar, glaube ich. Letztes Jahr Januar, Februar war das.
Habt ihr so viele Radsport-Podcasts in der Schweiz, dass du gerade auch nicht mehr wusstest, welcher das hätte sein können?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade selbst überlegt, es kann eigentlich nur einer sein, der Bus 33 vermutlich.
Mhm. Ja.
Ja. Ah, okay. Jetzt würde mich mal gerade interessieren, warum der Bus 33 heißt, aber das weißt du wahrscheinlich auch nicht.
Schon wieder ein Bus heute.
Schon wieder ein Bus, ja.
Ich glaube, das hat mit der Tour de Suisse zu tun.
Ah, okay. Ja.
Aber ja.
Gut, ja. Aber eigentlich sind wir der größte Schweizer Radsport-Podcast.
Das mag ich fast zu bezweifeln. Die Prozentangaben von unseren Schweizer Followern sind auf jeden Fall noch relativ niedrig.
Das ändern wir jetzt mit meiner Teilnahme.
Ja,
sehr genau. Gut.
Sehr gut. Ja, kleine Grobvorstellung. 23 Jahre alt ist die gute Noemi, noch bis April. Und fährt bei Education First Oatly seit dieser Saison. Kannst du mir direkt gleich noch ein paar Fragen beantworten, welche die beste Milch für den Kaffee ist. Davor 2 Jahre bei Jumbo Visma gefahren, als es auch noch Jumbo Visma hieß, also richtig ausgesprochen. Und ja, wie soll man es sagen, sau erfolgreich. Dieses Jahr schon GC gewonnen bei Santos Tour Down Under und dann jetzt nochmal recently Dritte geworden beim Kettle Great Ocean Race. Also Saison schon sehr stabil gestartet. Letztes Jahr eigentlich auch brutal in die Saison gestartet. Da hast du eins der Trofeo Malle Rennen gewonnen und bist bei einem noch Zweite geworden. Und du warst bei sehr vielen großen Rennen auf jeden Fall schon in den Top 10. Da wird noch einiges kommen. Unter anderem, ich nenne es jetzt mal von letztem Jahr bei Olympia Siebte gewesen. Also da ist auf jeden Fall richtig was zu holen im Ergebnisbereich. Und nicht umsonst, ich habe es eben schon den Jungs gesagt, 16. der UCI-Weltrangliste im Moment. Also ein Hochkaräter im Besenwagen hier mal wieder. Deutschsprachig mussten wir mal wieder in die Schweiz ausweichen jetzt hier. Aber du kannst uns jetzt mal erzählen, wo du so herkommst, wie du zum Radsport kommst und so weiter. Ich, also in diesem Schweizer Radsport-Podcast habe ich auf jeden Fall schon gehört, eher so Radsportfamilie. Also du bist nicht die Erste.
Das habe ich auch recherchiert. Du hast einen Bruder, der auf jeden Fall auch ganz gut im Cross unterwegs ist, aber ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob er eigentlich ein Mountainbiker ist. Oder?
Ja, jetzt ist er mehr ein Mountainbiker. Ja, die letzten paar Jahre hat er mehr auf das Rad quer fokussiert, aber jetzt, ja, eigentlich seit einem Jahr fokussiert er mehr aufs Mountainbike und jetzt nur noch Mountainbike. Genau.
Und der Rest der Familie auch auf dem Rad, oder?
Ja, ziemlich, ja. Mein Vater war früher auch ja, viel Radrennen gefahren und dann ja, sind wir so ein bisschen durch ihn da reingekommen. Und dann ich, ja, eigentlich auch durch ihn und eben mein älterer Bruder Timon. Dann war das ja so ein bisschen ein Familiending, dass wir immer ja, am Wochenende zusammen an die Radquerrennen gingen. Ich dazu mal noch als Zuschauerin und dann eines Tages hat es mich auch gepackt und ich wollte das ausprobieren. Und ja, dann bin ich so mein erstes Radquerrennen gefahren und habe mich völlig in diese Disziplin verliebt.
Also bist du erst auch Cross gefahren?
Ja. Ja, ich habe mit Cross angefangen, ja. Und dann erst ja, später auf die Straße gewechselt.
Wie war so die Cross-Karriere bis dahin?
Nicht schlecht. Ich bin eigentlich mehr ja, Schweizer Rennen gefahren. Dazu mal hat es noch recht viele Rennen in der Schweiz. Und dann also 23 auch die Weltcups. Ich war jetzt nie wirklich vorne top dabei, aber ja, so im Mittelfeld, ja.
Okay, nice.
Aber Schweizer Meisterin warst du schon mal im Cross, oder?
Ja, das war ich, ja.
Ja. Also Schweizer Meisterin war sie schon, glaube ich, so ungefähr in jeder Disziplin, die man jetzt zumindest so vordergründig im Radsport kennt.
Genau.
Ja, wie ist so das Standing in der Schweiz jetzt hier in Radsportmedien grundsätzlich? Wie populär ist man als Noemi Rück? Da ist ja schon so eine Mountainbike-Nation. Also das sind, glaube ich, die, ich weiß nicht, so die Topstars, die ich da kenne, sind so Mountainbiker. Und dann gibt es ja aber schon echt starke Straßenfraktionen mittlerweile. Und davon kämpfst du dich ja langsam so an die Spitze. Also Marlen Reusser hatten wir hier schon. Dann gibt es noch Edith Chabby, glaube ich, ne, die ziemlich gut unterwegs ist. Aber ist das schon so in der Öffentlichkeit angekommen, dein Erfolg?
Ja, jetzt immer mehr. Also ich glaube, ja, die letzten paar Jahre war ich schon eher so im Schatten von einer Marlen Reusser. Und eben der Fokus war mehr auf die Mountainbiker, da diese ja in der Schweiz auch wirklich sehr stark unterwegs sind. Aber ich glaube jetzt vor allem auch mit der Heim-WM, die wir hatten in Zürich letztes Jahr, das hat auch schon ja, einiges ausgelöst und ja, für mehr Bekanntheit gesorgt im Schweizer Radrennsport. Und ich glaube, ja, jetzt mit diesen Resultaten habe ich mir schon langsam einen Namen gemacht. Ja.
Wie war es für dich oder wie hast du... Fangen wir noch ein bisschen früher an. Wie ist der Wechsel oder wie kam es dazu, dass du im Profiradsport überhaupt gelandet bist? Also wir haben jetzt schon gehört, du hast die Leidenschaft fürs Crossen gefunden. Dann wahrscheinlich in dem Kontext irgendwann auch mal ein Straßenrennen wahrscheinlich in einen Verein eingetreten. Ab wann hast du gedacht, das könnte mehr werden und wie ist es dann dazu gekommen, dass du bei Wismar gelandet bist?
Eigentlich würde ich da gerne nochmal anders fragen, weil das erste Team, in dem du warst, das war ja schon eigentlich ein Profiteam. So, das ist heute ja das Team Roland.
Ja. Ja,
das hieß dann damals noch, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausspricht, aber Cogeas, ja. Und dann ging es nochmal, ich glaube, nach Frankreich. So, dann eher wieder eine Stufe runter, kann man ja schon fast sagen, oder?
Mhm. Ja, eine Stufe runter auf dem Papier, aber in der Realität war es eigentlich ja, eher okay. ein besseres Team. Ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich eben, ich habe mit Radquer angefangen, das für ein paar Jahre gemacht und eigentlich schon von Anfang an immer im Sommer dann Straßenrennen gefahren, aber halt wirklich nur in der Schweiz, weil ja als Juniorin konnte man eigentlich nur mit der Nationalmannschaft internationale Rennen fahren und das haben wir leider nicht groß gemacht. ich weiß noch, wir haben eines gemacht in Holland, in Borsele. Und da sind wir mit einem Team gestartet. Aber ich war schon am zweiten Tag nach dem Prolog draußen, weil ich irgendwie nach 2 Kilometern im Seitenwind abgehängt wurde und dann in der Wagenkolonne war und nie mehr zurückgekommen bin. Darum ja, haben wir dann nicht sehr viele internationale Rennen bestritten. Und habe dann eigentlich ja, ein bisschen meinen Weg in den Schweizer Rennen gefunden. Dann hatte ich den Vertrag mit Koscheas Mettler. Aber das war gerade so ja, im 2020, als dann Covid kam. Und deswegen konnte ich ja nicht wirklich sehr viele Rennen mit ihnen fahren. Aber konnte so meinen ersten Rennen auf World Tour Niveau machen. Das war ja, eine sehr harte Erfahrung. Ich glaube, jetzt im Nachhinein war ich nicht wirklich bereit für diesen Schritt. Das war irgendwie noch zu früh. Und ja, auch die ganzen Strukturen vom Team, die waren wirklich nicht sehr professionell dazu mal. Und habe darum dann den Wechsel gemacht in dieses französische Team. Das war ein Conti-Team, waren aber wirklich sehr gut aufgestellt. Und da konnten wir so kleinere internationale Rennen fahren in Belgien und konnte mich dort eigentlich wirklich dann auch zeigen. Ja, und dann die Valencia-Rundfahrt war dann so ein bisschen der Durchbruch für mich dort. Dort habe ich die Wertung für die beste junge Fahrerin gewonnen und wurde Fünfte im Gesamtklassement. Und eigentlich nach diesem Rennen ist dann auch die Teammanagerin von Jumbo Visma auf mich zugekommen und dann hat sich das so langsam ergeben.
Und die hast du damals...
Die ist ja jetzt auch die Teammanagerin von deinem jetzigen Team, also die hat dich dann quasi mitgenommen und abgeworben.
Ja, genau, ja. Ja, die war Teammanagerin bei Jumbo und dann ist sie in meinem zweiten Vertragsjahr ist sie dann gegangen und hat das Team IF gegründet für die Frauen und ja, mein Vertrag ist dann nach 2 Jahren auch ausgelaufen und ja, habe dann mit ihr wieder Kontakt aufgenommen und bin dann ja dank ihr eigentlich wieder zu IF gekommen.
Ja. Wer ist das?
Ezra Trump.
Ezra Trump.
Ja.
Mhm. Trump, nicht Trump.
Nein, genau.
Mit O.
Ja.
Es ist eine wichtig. Niederländerin.
Genau, ja.
Ja. Aber warst du zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich es gerade gesehen habe, bei dir auf Instagram, in der Armee auch? Weil in der Schweiz ist das ja auch anders als bei uns, ne?
Da ja, genau.
Sind auch Frauen werden auch eingezogen, oder?
Ja, ja, man kann dort auch als Frau gehen. Ist nicht,
Also nicht verpflichtend?
Nicht verpflichtend, nein.
Ah, okay.
Aber ja, das habe ich gemacht im 2023 war das, glaube ich, ja.
Okay.
Ja, als ich bei Jumbo unter Vertrag war. Und das ja, ging 12 Wochen in Macklingen. Dort haben wir so ein Sportleistungszentrum. Und ja, das war echt eine coole Zeit. Da konnten wir ja voll auf den Sport fokussieren und ja, zusammen trainieren, auch in Trainingslager gehen. Ja, und halt eine finanzielle Unterstützung.
Also ist das der Grund, weshalb du es auch gemacht hast?
Die finanzielle Unterstützung, also, ja.
Ja, also ich meine, Deutschland ist es ja auch so, ne? Das ist halt, bei uns ist es, sind ja auch viele bei der Bundeswehr, sind dann Sportsoldatinnen und so. Vor allem gerade Athletinnen auf der Bahn machen das und Nachwuchssportlerinnen. Ist es dann bei euch wahrscheinlich genau das gleiche System, oder?
Ja, ziemlich ähnlich, ja. Ja. Und dann ja, kannst du halt so Wiederholungskurse machen in den 5 darauffolgenden Jahren und die kannst du halt in Form von Trainingslager mit der Nationalmannschaft oder Wettkämpfe mit der Nationalmannschaft absolvieren und darum ja, ist das eigentlich ziemlich eine gute Sache.
Aber also wenn du die Frage nicht beantworten willst, kannst du sagen, aber musstest du das machen quasi, um genug Einkommen zu haben, weil das aus dem Profisport noch nicht gereicht hat?
Nicht unbedingt, obwohl zu diesem Zeitpunkt war das schon ein guter Benefit, weil ja, dazu mal bei Jumbo ja, war es noch nicht so ein guter Lohn. Ja, aber es war nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern auch einfach ja, die Erfahrung und die Gemeinschaft und ja, für das Nationalteam. Genau.
Ja, aber ich finde das immer wieder interessant, weil also zum Glück sind jetzt ja Frauenrennen auch viel präsenter. Online und allgemein im Fernsehen. Und ich glaube, viele projizieren dann das bei den Männern auch auf die Frauen. So, Bei Männern weiß man ja, dass sie einigermaßen gut verdienen. Bei Frauen ist aber ganz oft, dass auch ganz gute erst relativ spät anfangen, auch gutes Geld zu verdienen. Und deswegen finde ich das mal wieder interessant. So, du bist ja, ich meine, du hast das Santos Down Under gewonnen, was ja schon ein großes Rennen ist. Mhm. Aber vor 2 Jahren noch zur Bundeswehr gegangen, um so ein bisschen zweites Einkommen zu haben. Ist dann schon interessant auch zu hören, ja.
Gut, also Kanton Zürich muss man ja auch doppelt so viel verdienen wie sonst irgendwo.
Das stimmt, ja. Das stimmt in der Schweiz allgemein, ja. Aber ja, das stimmt schon. Das hat sich echt sehr positiv entwickelt, so die letzten paar Jahre im Frauenradsport, dass man jetzt auch wirklich gut von dem leben kann. Ja, das ist echt schön.
Ja, auch die Strukturen, oder? Also das, was du eben angesprochen hast, das erste Team, das war irgendwie noch nicht so gut strukturiert. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade in den letzten 4, 5 Jahren auch sehr viel passiert ist, ne? Also da gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so viele Teams wie heute, die ähnlich professionell arbeiten. Ne? Also da hat sich schon viel getan, nicht nur auf monetärer Ebene, sondern einfach auch so, ja, die Teams sind größer geworden, oder? Also so mit der Anzahl vom Staff und so, teilweise ja auch vorgeschrieben von der UCI. Also ich glaube, ab letztem Jahr sind ja diese Regeln in Kraft getreten, dass man jetzt so eine Mindestanzahl von sportlichen Leitern haben muss. Man muss einen Performance-Manager einstellen, es muss Trainer geben und so weiter. Also zumindest mal alle Teams ab der Women's Pro-Team-Kategorie, die es ja jetzt auch neu gibt seit diesem Jahr. Die es
erst seit diesem Jahr gibt, genau.
Da auch gleich noch eine Frage. Also ich sehe ja gerade, dass du 2024 zu EF gegangen bist und du hast jetzt aber einen Vertrag bis 2027. Hast du den dann letztes Jahr quasi, also hast du schon 4-Jahres-Vertrag unterschrieben oder hast du es einfach vorzeitig verlängert?
Ja, ich habe das vorzeitig verlängert. Ich habe ursprünglich für 2 Jahre unterschrieben, 2024 und 2025, aber dann Ende letzte Saison habe ich dann wieder verlängert bis 2027, genau.
Ja, der Einstieg war ja auch ganz gut, ne, bei EF. Also,
ja, genau.
Erstes Rennen, erster Sieg damals, von daher.
Der erste Sieg mit diesem speziellen, genau, Helm auch, oder?
Das wollte ich gerade sagen, ja. Du warst auch die erste, du hast es ins Rollen gebracht.
Genau, ja.
Musste man dich dafür überreden oder hast du direkt gesagt, den nehme ich, wenn er schneller ist?
Ja, es war also ein bisschen eine Teamentscheidung, aber sie haben uns schon eigentlich sehr fest ans Herz gelegt, dass wir den fahren sollen. Aber ich glaube, ja, er ist auch wirklich schnell. Eben, sie sagen, man spart ja bis zu 50 Watt. Meinte ich, ja. Aber ja, ich kann es jetzt auch nicht gerade so bestätigen. Es kommt ja immer davon, bei welchem Speed und alles. Aber ja, ich glaube, er ist schon ziemlich schnell.
Also wir hatten Anfang letzten Jahres genau dann zu dem Zeitpunkt auch hier Andy Clear im Podcast.
Den habe ich sogar gehört.
Hat er dich überredet oder habt ihr dann noch, wie viel Überschneidung gibt es da? Habt ihr manchmal Stuff vom Männerteam dabei?
Ja, definitiv, ja. Also das Männerteam arbeitet eigentlich sehr eng mit dem Frauenteam zusammen, also vor allem der Stuff. Die sind da eigentlich wöchentlich im Austausch untereinander, die Performance-Coaches. Und ja, dazu mal waren wir ja gerade im Trainingslager in Mallorca. Dort waren wir sowieso beide Teams zusammen. Und ja, dann haben die uns das so empfohlen. Ja, ich weiß nicht mehr genau, ehrlich gesagt, wer das war. Aber ich glaube, das kam schon ja von Andreas und dann von unserer Performance-Managerin vom Frauenteam.
Nice. Ja, vielen Dank dafür an Andi und an dich, dass ihr das Ding so ins Rollen gebracht habt.
Der Paul ist jetzt schon, der muss jetzt bald beim Gravel-Rennen
mit Zeitfahren rumfahren.
Ja. Er weint schon ein bisschen. Wir hatten es gerade, er will in Würde altern. Er will nicht so viel so viel Aero-Quatsch noch mitmachen müssen.
Ja, aber läuft darauf raus. Ja, zum Glück ist bei mir absehbar und ich habe vorhin schon gesagt, im Straßenradsport gibt es ja noch einige Regularien, die euch zumindest verbieten, mit Socken zu fahren, die bis zu den Knien gehen. Aber vielleicht ändert sich das ja auch bald und dann seht ihr auch alle aus wie Triathleten.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, so Specialized wollte ja schon so eine Kopfsocke,
ja, genau,
patentieren, aber das ist ja, glaube ich, auch wieder verboten worden.
Ja. Was ich auch noch irgendwie interessant, also du hast jetzt ja insgesamt 4 Profisiege. Ne? Die hast du innerhalb der letzten zwei Jahre oder eigentlich letzten ein Jahr geholt. Mhm. Wie hast du dich selber eingeschätzt als Rennfahrerin? Oder wie schätzt du dich bis jetzt auch so selber als Rennfahrerin ein? Ich meine, hier steht ja, wenn man Pro Cycling Stats reingeht, bei deinem Namen, ja, der fächert das ja so auf irgendwie in Stärken. Bei dir steht ja jetzt so, Hills ist eigentlich ziemlich gut und One Day Races und GC.
Aber Sprint auch schon gewonnen.
Naja, siehst du dich ja in dem Bereich? Und dann vor allen Dingen, war für dich, Entschuldigung, ich stelle immer so viele Fragen zusammen, und war dann für dich auch der Sieg dieses Jahr bei Down Under mit der Bergankunft überraschend? Also hast du das erwartet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt, ja, bis heute immer noch nicht richtig, was ich für ein Fahrertyp bin. Und ich frage mich das echt auch sehr oft, weil ich habe keinen schlechten Sprint, aber ich komme über die Berge. Ja, ich würde sagen, ich bin wirklich so eine Allrounderin. Eben solche Klassikerinnen, die einfach hart sind, immer rauf und ab gehen und dann am Schluss ein Sprint mit einer kleinen Gruppe, das ist eigentlich perfekt für mich. Aber dass ich mal ein Rennen gewinne auf einem Berg oder mit Bergankunft, hätte ich eigentlich nie gedacht. Aber ja, der Vilunga Anstieg ist schon ein Berg, aber weiß nicht, ob man ihn wirklich Berg nennen kann.
Ja, ist jetzt nicht Alpe d'Huez oder Tourmalet oder so, aber es ist natürlich trotzdem so früh in der Saison. Ja. Also bei den Männern, man kann es ja schon vergleichen, da sind ja auch in der Regel Bergfahrer / so Hilly-Klassiker-Spezialisten vorne. Ne? Also das ist jetzt kein Zufallstreffer. Mhm. Also da rollt man jetzt nicht einfach hoch und gewinnt. Und was ich da ja auch interessant fand bei dir ist, ich glaube auch Teamkolleginnen haben das mir, glaube ich, im Nachhinein im Interviews auch gesagt, ich glaube, die haben mehr an dich geglaubt als du selbst, ne? Und die haben dich ja irgendwie auch reingefahren. Du musst irgendwie einfach nur deinen Rhythmus fahren, da wussten die, dass du das kannst. Weil du kamst ja auch erst auf den letzten Kilometer von hinten oder sowas, ne?
Ja, ich wurde am Anfang vom Anstieg eigentlich abgehängt, weil das war so der steilste Teil. Da haben ja andere Fahrerinnen attackiert und dann hatte ich ein Loch, aber ich wusste, ja, ich muss einfach meinen Rhythmus weiterfahren. Wenn ich jetzt über mein Limit gehe, dann parkiert es mich sowieso. Darum bin ich einfach meinen Rhythmus weitergefahren und konnte das Loch dann wieder zufahren. Und dann wusste ich eigentlich, ja, jetzt kann ich es schaffen, weil jetzt können sie mich nicht mehr abhängen, weil es nicht mehr so steil war. Und ich fühlte mich auch echt gut. Und dann, ja, bin ich dann noch selbst solo gegangen mit, ja, ich glaube etwa 400 Meter to go. Aber ja, das stimmt, das Team war wirklich der Hammer. Die haben echt mega an mich geglaubt an diesem Tag und haben wirklich alles perfekt gemacht. Ein super Leadout in den ersten Anstieg rein. Und dann hatte ich auch meine Teamkollegen Kim, die alle Attacken gefolgt hat, dann nach dem ersten Anstieg. Und so, ja, war das für mich echt die perfekte Ausgangslage.
Und hat der Sieg von der Gesamtwertung jetzt auch irgendwie für dich irgendwas verändert, bei dir so im Mental oder vielleicht auch im Team, dass du jetzt, also ich denke mal, du rückst jetzt immer mehr in so eine Leaderrolle rein oder Leaderin-Rolle wahrscheinlich?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, mehrheitlich hat es wahrscheinlich ja bei mir am meisten ausgelöst, weil ich glaube eben das Team, die wussten schon, dass ich dazu fähig bin, die haben an mich geglaubt und ja, die glauben voll an mich, aber ich war immer ein bisschen die noch gehadert habe mit mir selbst oder ja, das Selbstvertrauen nicht so stark da war. Und ich glaube, jetzt mit diesem Sieg, ja, habe ich es mir wirklich mehr als bewiesen, dass ich es schaffen kann und wirklich, ja, auf mich vertrauen kann und weiß, dass ich das Richtige mache und dass ich das auch, ja, wieder erreichen kann, wenn ich, ja, wieder das gleiche Training und so mache wie bis anhin.
Ja, und haben sich dadurch irgendwie Ziele auch schon jetzt für dich verändert? Also, dass du auf einmal andere Rennen vielleicht im Fokus nimmst?
Ja, also ich habe schon jetzt Anfangsjahr gesagt, ich will dieses Jahr mehr auf die Ardennen-Klassiker fokussieren, so vor allem Amstel und Liège. Und das hat sich jetzt eigentlich einfach noch mehr bestätigt nach diesem Sieg. Ich glaube, das sind wirklich Rennen, die mir gut entgegenkommen und ja, auf das möchte ich jetzt eigentlich voll hinarbeiten.
Wäre das auch so dein Lieblingsrennen oder was ist so... Was steht da ganz oben bei dir auf der Liste?
Ja, ich glaube, Amstel ist schon ein sehr großes Ziel. Ich bin das ehrlich gesagt noch nie gefahren, aber ja, schon ein paar Mal geschaut und selber die Strecke abgefahren. Und ich glaube, wenn man ja, dort auf dem Cowbird gewinnen kann. Das ist eines, ja, der coolsten Erlebnisse. Darum, ja, das wäre schon wirklich ein sehr großes Ziel.
Roubaix ist nicht so weit vorne, ne? Habe ich gehört.
Nein, Roubaix fahre ich jetzt das Jahr nicht. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so mein Rennen. Dann lieber noch irgendwie Flandern. Mhm. Ja, da wollte zwar das Team auch nicht, dass ich Flandern fahre dieses Jahr, aber das hat sich jetzt noch geändert. Also ich bin trotzdem am Start, wenn alles gut geht. Weil ich sehe mich schon noch, ja, auch so bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern eigentlich noch gut dabei, aber ja, das Team sieht mich eher so bei den Ardennen-Klassikern.
Die Qual der Wahl, wenn man Allrounderin ist.
Ja.
Ja, sonst macht das EF-Frauenteam irgendwie guten Eindruck. Also so Loki ein bisschen besseren Eindruck als das Männerteam. Dass der Vibe scheint da zu stimmen, sehen wir immer Anfang der Saison schon, dass da die Erfolge schon so reinpurzeln. Was kannst du so aus dem Teaminneren so berichten? Seid ihr einfach eine gute Clique? Wird da drauf Wert gelegt, dass man sich auch versteht untereinander? Siehst du nochmal auch starke Performance-Stuff-Vorteile oder was gegenüber? Ich meine, Jumbo Visma jetzt auch nicht die allerschlechteste Adresse, wo du vorher schon Erfahrung gesammelt hast.
Mhm. Ja, ich glaube, was unser Team auszeichnet, ist so diese Lockerheit. Und ich glaube, das strahlen wir auch so nach außen aus, dass irgendwie auch, ja, die Freude am Radsport und so der Fun-Part auch sehr groß im Vordergrund steht. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Jumbo, dort war alles, ja, es war ein sehr professionelles Team und ich war dort auch sehr gut aufgehoben, aber für mich vielleicht fast ein bisschen zu professionell und man war wie so ein bisschen eingeengt in seiner Rolle, mhm, und konnte so, ja, nicht wirklich ausbrechen aus diesen Strukturen. Und jetzt IF ist wirklich da viel lockerer und ja, man wird einfach so angenommen, wie man ist und so auch supported mit den Stärken und Schwächen, die man hat. Und untereinander haben wir es echt gut. Ja, wir sind wie eine kleine Familie und ja, sie legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir es untereinander gut haben und nicht nur, ja, zusammen Rennen fahren können, aber auch nebst dem Rennen, ja, gut befreundet sind. Und ja, da haben wir viele Teambuilding-Aktivitäten im Trainingslager. Oder jetzt nächste Woche gehen wir auch noch eine Woche nach Girona alle zusammen, weil das so der letzte Zeitpunkt ist, wo wir nochmal alle zusammen wirklich etwas, ja, zusammen machen können, bevor dann die Saison so richtig losgeht. Und ja, ich glaube, das ist so das, was uns ausmacht, wirklich der Teamzusammenhalt.
Ich finde die Altersstruktur bei euch im Team super interessant, weil ihr habt ja wirklich, also die, sagen wir mal, Sarah Roy, die ist fast 39 Jahre alt und die jüngste Fahrerin, die ist gerade 19. Also die könnten ja, also die sind ja doppelt, ne, sie ist doppelt so alt schon. Und man kann das schon fast in die Hälfte teilen, das Team. Ne? Ein Teil, der so wirklich, jetzt sage ich mal, schon so um die 30 oder älter ist und der Rest ist eigentlich noch sehr, sehr jung. Wie funktioniert das so? Hat man da irgendwie, übernehmen die dann auch so ein bisschen die Rollen, um so die Jüngeren ranzuführen, oder war das jetzt einfach Zufall, dass das Team so zusammengestellt ist?
Ich denke, Zufall ist es nicht. Ich glaube, die haben das schon, ja, so extra auch Fahrerinnen ins Team genommen, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, wie jetzt zum Beispiel Sarah Roy. Und ja, das war auch lustig, jetzt in Australien war sie ja auch dabei und Babette van der Wolf von Holland ist eine der jüngsten Fahrerinnen, die war auch mit uns da, aber schlussendlich hat man das überhaupt nicht gespürt, diesen Altersunterschied, weil wir haben uns einfach so gut verstanden und Sarah, ja, sie war schon ein bisschen wie unsere Mutter im Team und hat uns an den Rennen natürlich mega viel von ihrer Erfahrung weitergegeben und konnte da schon so den Tarif durchgeben, aber so nebst dem Rennen, ja, waren wir wie beste Freundinnen, ja, sind auch zusammen in den Ausgang nach dem Rennen und da hat man echt nichts irgendwie von diesen Altersunterschieden gespürt. Aber ja, ich denke, im Rennen ist es schon sehr hilfreich, weil sie halt einfach sehr viel Erfahrung mitbringt und uns das auch weitergeben kann.
Ja.
Ich würde sagen, es gibt nicht so den einen outstanding Star bei euch. Dafür viele junge Fahrerinnen, die jetzt auch gerade, also gerade so wie du, die sehr erfolgreich werden gerade. Ich denke an Kim Katsuo noch, die auch letztes Jahr mega Saison gefahren ist, wo man auch eigentlich jetzt schon weiß, dass das wird erstmal nach oben gehen, denke ich mal. Dann Cedrine Kerbaol noch spät verpflichtet. Ich denke mal, du weißt du schon, ob es Richtung Tour de France-Team geht auch? Ich hatte zumindest ein Christian Faulkner-Interview gelesen, dass die auch drüber nachdenkt, da GC zu fahren.
Ja, so weiter haben wir leider noch nicht geplant, deswegen kann ich das nicht sagen, aber das war ja schon ein großes Ziel für mich, dort auch an der Tour dabei zu sein. Aber ja, für mich wäre es dann sicherlich mehr auf Etappensieg und dann die GC-Fahrerinnen unterstützen. Ja, aber das planen wir dann ja vermutlich erst nach der Vuelta.
Hast du eigentlich so ein Rennen, wo das Herz so richtig für schlägt? Oder wenn du nur ein Rennen gewinnen dürftest, welches wäre das?
Ja, normalerweise habe ich immer Flandern-Rundfahrt gesagt. Aber jetzt hat mich das Team verunsichert, weil sie sagten, dass ich keine Kopfsteinpflastere.
Nee, emotional, ja. Ne? Also jetzt gar nicht, also jetzt in der reinen.
Ja, ich glaube, ja, dann Flandern-Rundfahrt. Ja, das sehe ich so. Ja,
du. Wenn du das gewinnst, dann machen die auch keinen Stress
ja,
mehr.
Ja, das ist stimmt. Ja. Die haben sicher nichts dagegen. Ja.
Okay, und warum Flandern-Rundfahrt vor dem WM, vor der Weltmeisterschaft noch?
Ja,
schwierig. Ich will jetzt nicht umstimmen, aber ich finde es nur interessant. Also, warum Flandern-Rundfahrt? Also, einfach so wegen der Historie, die denn, oder?
Ja, ich glaube schon. Einfach, weil das so ein legendäres Rennen ist und einfach die Stimmung dort, wenn du das Rennen fährst, ja, die Fans, die so begeistert sind dafür, und das ist echt ja, ein anderes Feeling. Ich glaube, man kann es nicht wirklich vergleichen mit einem anderen Rennen.
Also machen die einfach diese belgischen Radrennen auch Bock? Also dieses um Position kämpfen, links, rechts die ganze Zeit, konstanter Stress?
Ja, absolut, ja. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht, irgendwie so. Das, ja, die Unberechenbarkeit.
Unberechenbarkeit, ja.
Und ja, so, ja, man weiß nie, was auf sich, ja, was auf einem zukommt. Es kann alles passieren. Ja, die Nerven sind hoch. Ja.
Fährst du? Ich freue mich schon riesig darauf. Erste Mal Frauen-Sanremo dieses Jahr.
Ja.
Sollte dir ja eigentlich auch liegen.
Ja, das ist ein heikles Thema. Das war wirklich ein sehr großes Ziel von mir Anfang Saison und war eigentlich auch in meinem Plan. Aber dann haben sie das leider aus meinem Plan gestrichen und mir dafür dann die Flandern-Rundfahrt gegeben.
Ah ja.
Was auch nicht schlecht ist. Aber ja, ich habe eine Streckenbesichtigung gemacht mit dem Nationalteam von Mailand-Sanremo und das ja, wäre schon sicher ein spannendes Rennen. Ja, aber wer weiß.
Beste Radrennen, ich sag dir. Ja. Also für mich immer noch das schönste Rennen. Okay, aber gut, du bist ja noch jung, kannst du noch ein paar Mal da an den Start gehen. Aber,
ich denke, die tragen das noch ein paar Mal aus.
Ja, aber das ist ja klar, vom Finale her ist es eigentlich genauso dein Ding, ne? Ein Anstieg zum Ende und wenn es da nicht klappt, dann halt unten vielleicht in der Flachen noch mit einer Attacke und so.
Ja, genau.
Ja,
bin gespannt, es wird sicher spannend.
Ja, okay. Nein, ich finde, das mit der Milch fand ich tatsächlich wirklich noch interessant.
Ja.
Aber jetzt, also ihr habt ja Oatly, ne, als Sponsor. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch noch Oatly-Produkte habt wahrscheinlich bei Radrennen. Hat denn jeder von euch oder jeder von euch verschiedene Präferenzen? Und kannst du die Barista-Variante empfehlen?
Ja, also wir haben wirklich sehr viele Oatly-Produkte dann jeweils im Trainingslager und auch an den Rennen, aber nicht nur ausschließlich. Wir haben zwar die Tour de France, haben wir wirklich ausschließlich mit Oatly-Produkten gemacht. Dort haben wir keine Kuhmilch, ja, gar nichts.
Produkte,
ja. Gar keine Produkte gehabt. Aber so an den normalen Rennen haben wir auch, können wir normal essen. Aber ja, die Barista ist ehrlich gesagt mein Favorite. Ja, die trinke ich auch zu Hause im Café ab und zu. Ja, okay. Die ist echt gut.
Ja, ey, du musst jetzt keinen Namen nennen. Das heißt aber quasi, bei euch im Team gibt es Fahrerinnen, die auch gerne noch Kuhmilchprodukte konsumieren möchten und nicht nur Oatly-Produkte dann in dem Fall.
Ja, schon. Und ich inklusive, ehrlich gesagt. Ich kann nicht ohne Schweizer Käse.
Ja, das kann ich verstehen. Ja. Aber hast du beim Radfahren immer Schweizer Käse dabei?
Nein, das oder? Nicht. Ich hoffe darauf, dass das Hotel guten Käse hat.
Es gibt ja so diverse Abschlussfragen hier. Nach Musik können wir dich nicht fragen, habe ich ja auch gelernt.
Warum?
Da bist du so, das ist so Fraktionsstauf, einfach keine großartige Beschäftigung mit Musik, glaube ich, ne?
Ich?
Oder doch, ja, du.
Ich höre schon viel Musik, aber mehr so Schweizer.
Ja,
gut, das ist super.
Jetzt so gut.
Dann Song der Woche. Also was ist gerade so im Schweizer Pop oder was ist das, was du hörst?
Ja, ich höre am liebsten die Band Hecht. Die haben immer
sehr... Hecht?
Ja.
Wie der Fisch?
Ja.
Okay.
Und dort, ja, eines meiner Lieblingssongs ist Surfer. Das geht immer, das höre ich auch immer auf der Rolle, wenn ich mein Hitzetraining mache. Das ist so mein Abschlusssong.
Was ist das, so Schweizer Pop? Oder was ist das denn?
Ja, einfach, ja, kann man so sagen, ja.
Okay, einfach Schweizer Sprechgesang quasi.
Genau, ja.
Ja.
Wir hatten einmal diesen geilen Beat Breu-Song.
Ah, oh, denke ich auch, drin. Ja.
Ja. Sind wir bereit?
Ach so, wir auch
wieder. Wollen wir Playlist bestücken?
Ja, okay, also da haben wir jetzt ja Hecht mit Surfer, das ist auf jeden Fall auch...
Ja, gut.
Das passt natürlich auch, ne?
Definitiv.
Was macht der Hecht am liebsten? Surfen? Ich muss mal gerade bei Spotify reingehen, was ich gerade gesaved habe. Ich weiß nicht, Basti, du hast ja immer schon was am Anschlag.
Ja, ich habe jetzt einfach nur Spotify aufgemacht und du warst letztens schon mal mit Nerd am Start und jetzt hatte ich das die Woche laufen. Ich nehme Am I High von Nerd.
Ja, Andi?
Also ich bin ja schon voll im Karnevalsmodus hier in Köln. Soll ich jetzt ein Karnevalslied draufpacken oder?
Ja, mach.
Nee, so verunstalten wollen wir die Liste ja jetzt hier auch nicht.
Ja, ich nehme dann einfach einen Berliner Klassiker, Paul Kalkbrenner, Gebrünn, Gebrünn.
Mhm. Ich hätte jetzt schon mal wieder Lust auf schönes Wetter, dann da würde ich draufpacken von PNL Port de Mezrine. Kennt niemand, aber...
Das hat dir gerade wieder irgendwer geschickt, oder? Du hast da irgendwen auf Standleitung.
Auf Abruf habe ich so eine App bekommen von Fabi. Da schreibe ich immer so random, also der, so weißt du, zufällige Wiedergabe mache ich einfach immer an hier.
Okay, meine letzte Frage. Was wärst du geworden, wenn kein Sport?
Scheiße. Ich habe eine Lehre gemacht, eine Ausbildung als Fachfrau Betreuung in einer Behindertenwerkstatt. Und ja, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und denke, ja, wenn ich jetzt nicht Sportlerin geworden wäre, würde ich wahrscheinlich noch auf diesem Beruf arbeiten.
Und ist das was, wo du auch dann später gerne zurückkehren wollen würdest? Also nach der Karriere? Es ist jetzt noch ein bisschen hin, ich weiß. Aber.
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Es würde mich echt interessieren, weil ja, hat mir echt mega Spaß gemacht und ist ein sehr abwechslungsreicher und dankbarer Beruf.
Und wichtig vor allen Dingen auch, ne?
Ja, genau, ja. Ja.
Okay, cool. Nee, ich habe tatsächlich keine Abschlussfrage. Meine war das eigentlich schon mit der Milch, um ehrlich zu sein. Das Aber der Andi haut ja immer noch.
Er ist immer noch im Rückstand mit Fragen.
Ich habe gerade überlegt, ob du nicht auch einfach dann nach der Karriere so als sportliche Leiterin im Männerradsport arbeiten willst. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Betreuung von...
Einen gewissen Punkt hast du da auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ich habe jetzt eigentlich mir so angewöhnt, oder ich frage jetzt gerne die, habe ich zum Beispiel jetzt, also warum die Frage immer wieder aufkommt, ich habe jetzt zum letzten, vor einem Monat ungefähr mit Gregory Rast, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch ein ehemaliger Schweizer Radprofi, darüber gesprochen, über das Radfahren so, wie wir das heute machen und ne, wie wir das früher gemacht haben und wie es jetzt so die aktuellen Fahrer und Fahrerinnen machen, also mit Carbo-Loading und viele Kohlenhydrate, das war ja nicht zu unserer Zeit so angesagt. So, wir sind nach Hause gekommen vom Training und haben immer Hunger gehabt, weil wir immer zu wenig gegessen haben. Und dann frage ich jetzt immer so die Gäste, die wir hier haben, was so deren Essen ist, was sie sich nach dem Training am liebsten machen. So, oder also was würdest du jetzt machen, wenn du vom Training nach Hause kommst und Schweizer Käse darfst du nicht sagen?
Schade. Schwierig, ja, ehrlich gesagt recht langweilig. Meistens ist es irgendwie Brot mit Hüttenkäse und ja, vielleicht noch ein irgendwie Eieromelette und Salat, oder wenn ich wirklich im Öl bin und einen Teller Pasta brauche, dann mache ich Pasta, aber echt sehr unkompliziert.
Ja, ich bin auch eher die Fraktion, ja.
Es ist halt einfach auch die, ja, es muss ja auch schnell gehen. Es muss ja einfach sein, schnell gehen. Man hat ja Hunger, wenn man
und
nach Hause
Menge,
kommt.
Vor allem auch die Menge halt, ne? Ist ja auch, das Thema wird schon so oft hier. Das kann man Leuten manchmal einfach nicht, schwer vorstellbar. Da ist halt genießen wird dann schwer.
Ja, das stimmt, ja. Ja. Aber ja, wenn man Schweizer Käse hat, kann man es immer genießen.
Und ja, Pasta, wie isst du das dann? Mit Öl und Käse auch? Oder ja, mit machst Käse du dann auf eine schnelle Soße?
Meistens Pesto. Pesto aus dem Kühlschrank.
Grün oder rot?
Ah, schwierig. Oft beides. Mixig
und,
zusammen.
Und was für ein Käse?
Reibkäse ist Gruyère der beste, finde ich. Und ansonsten einfach.
Da gönnst du dir aber auch, ne? Also. Ist halt,
ja, das ist in der Schweiz ganz normal, Paul. Da gibt's keinen
Käse
anderen
sollte man
Käse.
Nicht sparen.
Ja, also ein Gruyère ist bei uns in Deutschland, da musst du schon mal nochmal einen Euro mehr hinlegen, sagen wir mal so dafür. Das ist wahrscheinlich, ja gut, in der Schweiz, ja, ist wahrscheinlich ist, ja, das gleiche wie bei uns kostet der, nur dass da einfach auch alles eh teuer ist. Von daher passt dann wahrscheinlich auch wieder. Mhm. Ja. Okay, Gruyère. Also sagst du es gut, dann probiere ich das mal.
Ja, unbedingt. Ja.
Grün-rotes Pesto mit Gruyère, das schreibe ich mir auch mal auf. Ich habe nämlich auch noch nichts geplant für heute Abend.
Ich habe mir ja letztens hier so einen Polenta-Sack gekauft, den muss ich auch endlich mal aufmachen. Dann von Emil Herzog empfohlen.
Ja.
Habe ich noch nicht ausprobiert, zur Rezension kommt. Okay, Noemi muss los. Wir haben es relativ pünktlich geschafft. Vielen Dank für deine Zeit, das hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Danke euch vielmals.
Und wir verfolgen deine Karriere. Ich werde dich wieder anhauen nach irgendwelchen Infos, wenn du das nächste Mal rasierst.
Sehr gut.
Spätestens mal am Amstel Gold Race dann.
Yes. Hoffentlich, genau. Ja.
Okay. Ciao.
Tschüss, danke
ciao.
Euch.
Danke, ciao.
Schönen Abend.